Ja, dann probiere ich mal. Die Überschrift oder das Thema dieser Predigt heißt Vertrauen auf Gott. Und wie wir in der Schriftlesung schon gehört haben, es geht vor allen Dingen um einen Mann. Es geht um Jonathan. Heißt zufälligerweise hier jemand Jonathan? Nicht der Fall. Okay, als unsere Kinder, ja, als wir überlegt haben, welchen Namen sollen wir unsere Kinder geben, da war das auch so. Unser zweitältester haben wir überlegt, Jonathan gefällt uns eigentlich sehr gut. Dann haben wir überlegt, können wir es verantworten, unserem Sohn den Namen Jonathan zu geben? Haben wir in der Bibel nochmal nachgeguckt, die Person, und wir sind zu dem Entschluss gekommen, ja, das können wir. Mit gutem Gewissen, Jonathan, der in der Bibel erwähnt wird, ist durchaus ein Vorbild, hat gute Charaktereigenschaften und so heißt jetzt unser zweiter Jonathan. Jonathan, das heißt übersetzt, vom Herrn gegeben, vom Herrn geschenkt. Man könnte auch sagen, Gott ist der Geber oder Gottes Gabe. Okay, kommen wir zum Thema. Vertrauen auf Gott. Überlegen wir ja mal, wer vertraut mir? Wem vertraue ich? Wenn mir jemand vertraut, dann tut mir das sehr gut. Das gibt mir Sicherheit und Mut. Wenn der Ehepartner mir vertraut, dann weiß ich, er liebt mich. Wenn die Eltern den Kindern vertrauen oder auch umgekehrt, dann schafft das Raum für Beziehungen. Wem vertraue ich? Vertrauen beruht meistens auf Gegenseitigkeit, wenn Vertrauen nicht missbraucht und enttäuscht wird. Vertrauen, das ist eine Beziehungssache und bei einem Fremden muss Vertrauen sich erst aufbauen. Vertrauen muss wachsen. Ich vertraue natürlich meinem Freund. Ich vertraue Geschwister in der Gemeinde, Mitarbeitern, dass sie ihre Aufgabe gewissenhaft erfüllen. Ich vertraue natürlich auch ein Stück weit der Technik. Ich vertraue dem Busfahrer, dem Zugführer, dem Piloten, dass er mich sicher ans Ziel bringt. Bei der eben gehörten Geschichte gibt es eine Vorgeschichte. Die Bibel berichtet uns ein Kapitel vorher, im Kapitel 13, dass Jonathan schon einmal die Wache der Philister angriff. Und das wiederum hatte eine Mobilmachung der Philister zur Folge. Aus taktischer Sicht würden wir vielleicht sagen, na ja, Jonathan, das war vielleicht nicht so sehr klug, die Philister anzugreifen und dermaßen zu provozieren. Und dann kam es so, wie es kommen musste. Die zuvor relativ ruhigen Philister versammelten sich mit einem riesigen Heer, um Rache zu nehmen. Was war also der Sinn von Jonathans Aktion? Um das zu verstehen, müssen wir erst einmal die Frage beantworten, was das eigentliche Problem der Philister war. Es war nicht einfach so, dass sich da zwei Völker nicht mochten und deshalb Krieg miteinander führten, sondern dieser Krieg erstand für viel mehr. Gott wollte, dass sein Volk rein und heilig lebte. Das heißt, getrennt von allen gottlosen Völkern um sie herum. Und die Philister, die kamen in das Land Israel hinein Und sie haben immer wieder die Israeliten auch attackiert und die Israeliten unterdrückt. Auch wenn Jonathans Aktion auf den ersten Blick sehr leichtsinnig erschien, hatte Jonathan eines verstanden. Er wusste, dass man nicht einfach tatenlos zusehen kann, wie sich Gottes Feinde in dem Land Gottes breit machen. Wie ist das heute? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Es ist so, wir haben auch Feinde. Natürlich sollen wir nicht mehr mit Schwertern gegen unsere Feinde kämpfen. Paulus sagt ganz klar, dass im neuen Bund seit der Zeit, da Christus am Kreuz für uns gestorben ist, andere Regeln gelten. Da hat sich etwas Grundlegendes geändert. Seitdem gilt das, was Paulus an die Epheser schreibt. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann folgt eine ganze Reihe von Aufzählungen von unsichtbaren bösen Mächten, die uns Menschen von Gott wegziehen wollen. Für diesen Kampf gibt Paulus uns sogar eine Waffenrüstung mit auf den Weg. Das heißt, die Art und Weise hat sich geändert, aber kämpfen sollen wir als Christen immer noch. Nur eben nicht gegen die Philister oder gegen andere Menschen, sondern gegen das Böse ganz allgemein oder auch gegen die Sünde in meinem eigenen Leben. Es heißt einmal in 5. Mose, dass wir der Gerechtigkeit nachjagen sollen. Wie verhalten wir uns, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen? Herausforderungen, die uns vielleicht sogar zu überfordern drohen. Im Grunde gibt es zwei Arten, wie wir Menschen typischerweise reagieren. Der erste Weg besteht darin, dass wir einfach den Kopf in den Sand stecken. Dass wir einfach sagen, na, wir wollen damit gar nichts zu tun haben. Das wird uns alles zu viel. Also nach dem Motto, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen, Kopf in den Sand, fertig. Wird schon irgendwie vorübergehen. Der andere Weg ist der Jetzt-erst-recht-Weg. Dass man sich irgendwie hineinstürzt in irgendeine Aufgabe und denkt, das muss ich jetzt unbedingt sofort irgendwie aus dem Weg schaffen. Und dabei merkt man gar nicht, dass man dadurch noch tiefer in den Schlamassel hineingekommt. Es kann sogar vorkommen, dass wir beide Reaktionen in uns vereinen. Saul ist so ein Beispiel davon. Nach seiner Verwerfung durch Gott wurde er einerseits gelähmt in seinem Denken und Handeln und andererseits agierte er völlig übertrieben, als er zum Beispiel mit seinem Heer David verfolgte, anstatt die Feinde Gottes zu bekämpfen. Jonathan, er musste eine wichtige und mutige Entscheidung treffen. Manchmal stehen auch wir vor wichtigen Entscheidungen. Da überlegen wir uns zum Beispiel, sollen wir ein Haus bauen? Dann überlegt man natürlich, ja, wie viel Eigenkapital habe ich? Wie viel Geld muss ich aufnehmen? Was passiert, wenn ich krank werde? Und dann überlegt man hin und her, aber irgendwann muss man zu einer Entscheidung kommen. Ja oder nein? Oder es kann sein, dass wir in einer Beziehung sind und überlegen zu heiraten. Ja, das will natürlich gut überlegt sein. Und dann Ja, irgendwann muss die Entscheidung fallen. Ja, probier es, wag es, frage ich die Braut. Und was ist, wenn sie Nein sagt? Kriege ich einen Korb? Kann natürlich passieren. Aber ich muss mich entscheiden. Oder Entscheidung der Nachfolge. Nachfolge Jesus Christus. Irgendwann muss man sich entscheiden. Bin ich bereit, das auf mich zu nehmen? Bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen, als Christ zu leben, ihm nachzufolgen? Ich habe zwei Wege aufgezeigt, wie wir typischerweise reagieren. Es gibt aber auch noch einen dritten Weg. Und diesen dritten Weg, den ging Jonathan. Es ist schon ziemlich verrückt. Die Philister oben auf dem Berg, Jonathan unten im Tal. Also strategisch alles andere als vorteilhaft. Und derweil beraten die großen Generäle unterm Granatapfelbaum, schön im schattigen Plätzchen. Und Jonathan in dieser Situation, während Saul mit seinen Männern beratschlagte, letztendlich Angst hatte, irgendetwas zu tun, wagte Jonathan, die Wache der Philister an der Felsklippe anzugreifen und so die Übermacht der Philister herauszufordern. Er sagte zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Was heißt das denn, die Unbeschnittenen? Das ist übersetzt, heißt das einfach gesagt die Feinde Gottes. Kann man so übersetzen. Und der Waffenträger, was sagt er zu Jonathan? Tu, was du für richtig hältst. Ich bin mit dir. Du kannst dich auf mich verlassen. An dieser Stelle muss ich sagen, dieser Waffenträger ist ein riesengroßes Vorbild für mich. Er hätte ja auch sagen können, du, Jonathan, weißt du, überleg mal. Dein Vater sitzt da mit 600 Mann. Das sind erfahrene Generäle. Wie wäre es, wenn wir mal zu ihnen gehen und mal fragen, was die so denken? Und wenn die keinen Plan haben, dann können wir ja unseren Vorschlag machen und zusammen dann überlegen, was zu tun ist. Das wäre so das Logische. Ja. Aber der Jonathan bzw. Waffenträger hat gesagt, tu, was du willst. Ich stehe hinter dir. Ich unterstütze dich. Das spricht natürlich auch etwas von Vertrauen. Ein riesengroßes Vertrauen, das der Waffenträger auch in Jonathan hatte. Ich muss an dieser Stelle sagen, vielleicht noch ganz kurz zu meiner Vorstellung, gehört das vielleicht noch ein bisschen dazu, im Lauf meines Lebens habe ich auch so einige Dienste in der Gemeinde getan. Ich war Mitarbeiter gewesen, ich war Anbetungsleiter gewesen, ich war Kassenverwalter gewesen, ich war Diakon gewesen, ich war Ältester gewesen, ehrenamtlich viele Jahre und jetzt bin ich Gemeindeleiter und in all diesen Positionen habe ich immer wieder eins festgestellt: Man braucht verlässliche Leute, Mitarbeiter, die hinter einem stehen. Das ist unentbehrlich für eine Gemeindearbeit. Ich hatte gerade auch letztes Jahr so eine Situation. Da hat die Stadt Osthofen ein Kennenlern-Picknick veranstaltet, so für die Neubürger, dass man sich informieren kann im Park. Und ich dachte, das wäre doch eine tolle Idee, auch wenn wir als Gemeinde da mitmachen, uns vorstellen auch. Und das wäre so eine gute Aktion. Hab das in der Gemeindeleitung vorgestellt. Naja, die waren nicht so sehr begeistert, muss ich ehrlich sagen. Die haben gesagt, ja, Da habe ich gesagt, okay, Leute, ich mache das. Ich plane das alles. Seid ihr dafür? Dann haben sie, ja, okay, dann sind wir dafür, wenn du das alles machst. Und hinterher, so wie der Termin dann immer näher kam, dann dachte ich mir, Mensch, was hast du da wieder eingebrockt? Jetzt hast du hier den Schlamassel hier und die ganze Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ah, ich muss doch mal jemand fragen, ob der mir nicht jemand hilft, außerhalb der Gemeindeleitung. Da habe ich jemand angesprochen, der hat gesagt, du, ich mach das. Ich übernehme die Planung für dich. Kannst dich auf mich verlassen. Da habe ich gesagt, ach, das ist toll, wenn man solche Leute hat. Da kann man auch was machen. Und ich kann nur eins sagen, das war eine riesengroße, eine ganz, ganz tolle Aktion. Das ist so gut geworden. Alle anderen, auch die Gemeindeleitung, alle haben gesagt, das war so eine tolle Aktion, die wir als Gemeinde dort vorgeführt haben. Ja, wir haben da Musik gemacht. Und weil wir die Einzigen waren, die eine gescheite Lautsprecheranlage hatten, sind alle zu uns gekommen, haben dort ihre Programmpunkte gemacht. Und das war eine riesengroße Aktion. Aber das war auch nur möglich, weil ich wirklich auch Leute hatte, auf die ich mich verlassen konnte. Und das braucht's halt in der Gemeinde. Auch hier in dieser Gemeinde. Es gibt auch hier Verantwortliche, es gibt Gemeindeleiter, es gibt Älteste. Und ich möchte euch motivieren. Steht hinter ihnen. Unterstützt sie. Und betet für sie. Das ist wichtig. Und ich wünsche das auch, dass ihr Leute habt, die sagen, egal, macht was ihr wollt, ich stehe hinter euch. Ich unterstütze euch. Hätte Jonathan nicht solch einen Waffenträger gehabt, er selbst hätte nichts ausrichten können. Und das ist auch ein Bild natürlich für Gemeinschaft, für Gemeinde. Nicht gegeneinander. Also ich muss auch sagen, natürlich bin ich auch in der Gemeindeleitung dankbar für alle kritischen Rückfragen. Aber es muss eben auch sein, dass man zusammensteht und dass man vorwärts geht und dass man Herausforderungen meistert. Und wenn mal was nicht so klappt, dass dann die Leute zusammenstehen und hinter einem stehen. Und ich sage, ich habe es doch gleich gesagt. Aber es war nicht nur der Mut, den Jonathan hier zeigte. Es war vor allem das Gottvertrauen, das ihn hier auszeichnet. Er sagt, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu helfen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Jonathan konnte in dieser ausweglosen Lage deshalb etwas unternehmen, weil er auf den allmächtigen Gott vertraute, der durch wenig sehr viel bewirken kann. Es ist sehr beeindruckend, wie Jonathan hier handelte. Die Bibel stellt uns hier Jonathan als ein Vorbild dar für Gottvertrauen und Mut. Und er steckte den Kopf weder in den Sand, noch rannte er unüberlegt drauf los, sondern er dachte nach über Gottes Volk, über die Feinde Gottes. Er dachte nach über Gottes Verheißungen und erst dann handelte er. Ich möchte dich heute motivieren, dir Jonathan als Vorbild zu nehmen. Gerade wenn die schlechten Zeiten dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen drohen. Diese Welt ist nicht immer gerecht. Wir haben alle unsere Herausforderungen zu bewältigen. Jonathan, er traut sich alleine mit seinem Waffenträger in die Schlacht, in die sich sein Vater Saul mit 600 Mann nicht traut. Er wusste, dass die Freiheit seines Volkes nicht nur sein eigenes Anliegen war, sondern dass es das Anliegen Gottes war. Und wir in der Gemeinde, wir sagen natürlich auch, ja klar, das ist ja nicht unser Ding, sondern Gott möchte ja sein Reich mit und durch uns bauen. Aber das muss natürlich schon auch im Fokus bleiben. Wir bauen das Reich Gottes. Jonathan, er eröffnete Gott die Möglichkeit, dass Gott durch ihn wirken konnte, dass er ihn gebrauchen konnte, dass er Teil von Gottes Handeln werden konnte, dadurch, dass er sich ihm zur Verfügung gestellt hat. Sagst du vielleicht, naja, Jonathan, das war schon ein Kämpfer, aber wer bin ich denn? Was kann ich denn schon? In meiner Verwandtschaft, weil du wüsstest. Meine Arbeitsstelle, ah, das ist nicht so einfach. Bei meinen Nachbarn brauche ich erst gar nicht anfangen. Gottes Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Ja, die Möglichkeit zum Scheitern besteht. Aber wir dürfen trotzdem auf Gott vertrauen. Und wir dürfen mutig sein. Jonathan, er war zwar sehr mutig, aber er war nicht leichtsinnig. Auch wenn das so auf den ersten Blick erscheint. Jonathan wagt sich vorsichtig vor. Er prüft, ob er auf dem richtigen Weg ist. Jonathan hat sich nicht einfach kopflos in ein mutiges Abenteuer eingelassen, sondern er hat erstens seinen Waffenträger gefragt und erst als er ein Ja bekommen hat, ging es dann weiter. Zweitens, er hat ein Zeichen von Gott erwartet. Er hat sein Handeln daraufhin auf die Reaktion der Philister, von der Reaktion der Philister abhängig gemacht. Konkret und praktisch. Wir dürfen auch in unserer persönlichen Situation ein Zeichen von Gott erbeten. Wir können ihm bitten, entweder dass Türen aufgehen, dass Türen zugehen. Wir dürfen auch aus unserer Bibellese eine Antwort erwarten. Wir dürfen einen Vertrauten mit einbeziehen und fragen, wie beurteilst du diese Situation? Was denkst du? Was sollen wir machen? Wir sind in der Gemeinde keine Einzelkämpfer, sondern wir haben uns gegenseitig in der Gemeinde, Bruder und Schwester. Und wir können uns gegenseitig und sollen uns gegenseitig unterstützen und Rat auch voneinander einfordern. Ich komme zum Schluss. Was passierte, als Jonathan durch seinen Glauben an Gott die Wache der Philister an der Felsklippe angriff, obwohl ihre Ausgangsposition äußerst ungünstig war, half Gott Jonathan und sein Waffenträger, die Wache der Philister von ungefähr 20 Mann zu besiegen. 2 gegen 20. Und das war nur der Anfang. Denn Gott segnete diesen Schritt aus Glauben heraus, den Jonathan getan hatte, in großartiger Weise und wirkte gewaltig unter den Israeliten. Ich möchte den Vers 15 lesen. Und da heißt es, und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde. Und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Gott bewirkte in der gesamten Armee der Philister Schrecken und Chaos. Als Saul, der keine Ahnung hatte, was passiert war, zum Kampfplatz kam, stellte er fest, dass bei den Philistern eines jedes Schwert gegen den anderen ging und ein großes Getümmel herrschte. So kann man es im Vers 20 nachlesen. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen nun zu Sauls Leuten über und kämpften an ihrer Seite. Alle Männer, die sich vorher aus Angst vor den Philistern in den Höhlen verkrochen hatten, kamen nun wieder heraus und kämpften mit ihnen zusammen, also mit den Israeliten, und verfolgten sie sogar. Zusammenfassend heißt es dann in Vers 23, so half der Herr Israel an diesem Tage. Jonathan, er hatte durch eine einzige Tat, durch seinen Glauben, ja, es gewagt, 20 Männer anzugreifen. Den Rest hat der Herr getan. Gott, er war so froh über die mutige Glaubenstat von Jonathan, dass er daraufhin das ganze Volk segnete. Ich möchte nochmal einige Punkte zusammenfassen, beziehungsweise einige Fragen stellen. Bist du jemand, der dabei ist, wenn mutige Glaubenstaten gefragt sind? Wenn ja, musst du dazu Folgendes wissen. Das Reich Gottes ist hart umkämpft. Wo es sich ausbreitet, gibt es auch Widerstand. Zweitens, es braucht mutige Menschen, die etwas wagen. Große Glaubensschritte sind oft im Widerspruch zu unserem Verstand und zu jeder menschlichen Logik. Es braucht auch Menschen, die mutige Menschen unterstützen. Und drittens, unsere kleinen Taten für das Reich Gottes können Gottes gewaltiges Wirken auslösen. Da, wo ich bereit bin, das einzusetzen, was ich habe, das kann Gott vermehren und segnen. Und gerade dort zeigt sich unser Vertrauen auf Gott. Amen.